Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker herzlich willkommen. Die Corona-Krise ist nicht ausgestanden, aber im Umgang mit ihr zieht immer mehr der Alltag ein. Und das macht sich auch im Wirtschaftsleben bemerkbar. Stimmungsverbesserung im IFO-Index, Bahn- und Fluggesellschaften wollen wieder durchstarten. Und manche Tourismusprofis sehen das Reisen in Zeiten des Coronavirus ja als ganz besonderes Idyll.
Wir werden unverstellte Sicht haben auf Sehenswürdigkeiten. Es wird nicht überfüllt sein. Wir werden in den Hotels hoch willkommen sein. Und die Strände sind auch nicht überfüllt. Es spricht also manches dafür, dass das ein besonders schöner Urlaub in diesem Sommer werden kann.
Sagt zumindest Dirk Inger vom Deutschen Reiseverband. Gleich mehr in dieser Sendung auch zum Rettungspaket für die Lufthansa, das gerade den letzten Schliff bekommen hat. Um 18 Uhr äußert sich der Bundeswirtschaftsminister dazu. Zum Inhalt des Rettungspakets aber gleich mehr kurz vor 17:30. Zum Start der Sendung aber: Der Bundesgerichtshof urteilt zugunsten eines Dieselkäufers, der den Kaufpreis für sein abgasmanipuliertes Auto vom VW-Konzern zurückhaben wollte. Thomas Wagner berichtet über das durchaus wegweisende Urteil, das auch etwas von einer David-gegen-Goliath-Geschichte hat.
Herbert Gilbert steht an diesem Vormittag schon ganz früh am Eingang des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe. Gehstock, Sonnenbrille, der Rentner aus Bad Kreuznach wirkt eher unscheinbar. Und dennoch ist er der Mann, der dem großen VW-Konzern das Fürchten lehrt.
Es geht mir im Prinzip um die Sache. Hier hat VW einfach betrogen und muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Kläger, die müssen entschädigt werden. Da gibt es gar kein Vertun.
Konkret, Herbert Gilbert hatte lange bevor der sogenannte Dieselgate-Skandal aufkam, nämlich bereits im Januar 2014, einen VW Charan gekauft. Ein Fahrzeug, in das jener Dieselmotor vom Typ EA189 verbaut war, der, wie sich erst über 1,5 Jahre später herausstellen sollte, mit einer besonderen und illegalen Software versehen war. Und die sorgt dafür, dass ein Fahrzeug auf dem Prüfstand alle Schadstoffwerte einhält, in freier Fahrt auf der Straße dagegen nicht. Hätte er das gewusst, niemals hätte er so ein Auto gekauft, hatte Herbert Gilbert immer wieder betont und quer durch alle Instanzen gegen VW auf Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Autos geklagt. Weitgehend mit Erfolg, wie seit heute Vormittag feststeht. Hier sei ein sittenwidriger Vertrag zustande gekommen, so der Vorsitzende Richter des 6. Zivilsenates Stefan Seiters. Tenor des Urteils: Gilbert habe seinerzeit nicht nur ein voll funktionsfähiges Auto kaufen wollen, sondern eben auch eines ohne geheime Software, die ab und an die Abgasreinigung herunterfährt.
Damit ging einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhaltes eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen konnte.
Hinzu kommt, anders als von VW im Verfahren behauptet, habe das Führungspersonal des Konzerns sehr wohl von der softwarebasierten illegalen Abschalteinrichtung gewusst. Ergebnis: VW muss dem Kläger Herbert Gilbert den Kaufpreis zurückerstatten, allerdings nicht in voller Höhe. Vielmehr ist eine Summe von rund 26.000 Euro zu zahlen. Schließlich habe der Kläger das Fahrzeug auch genutzt. Mit dem heutigen Urteil ist die Auseinandersetzung zwischen VW und Kunden, die sich wegen der illegalen Abschalteinrichtung geprellt fühlen, aber längst noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, tausende weitere ähnlich gelagerte Klagen gegen den VW-Konzern seien bereits in Vorbereitung oder anhängig, so Christian Brade, einer der Anwälte des Klägers.
Der Bundesgerichtshof hat heute klargestellt: In Deutschland, wenn in den Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung verbaut ist, habe ich einen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrages. Es gibt noch sehr, sehr viele Modelle, bei denen das der Fall ist, in denen eine Abschalteinrichtung verbaut worden ist. Und damit geht der Dieselskandal erst neu los.
Und das kann so richtig teuer werden für VW. Jürgen Pieper, Analyst beim Bankhaus Metzler, hat das im Deutschlandfunk-Interview einmal ausgerechnet.
Wenn man theoretisch sagt, 60.000 Käufer könnten ihre Wagen zurückgeben, quasi zum Gebrauchtwagenwert, dann ist das eine Summe, die vielleicht bei 1,5 Milliarden Euro liegt. Ist sehr viel, klingt sehr viel, ist dann in Vergleich zu dem, was VW bisher schon leisten musste, von 35 Milliarden, dann eben doch nicht mehr so viel.
Ausgeschlossen von der Möglichkeit, den Kaufpreis zurückzufordern, sind allerdings jene rund 260.000 VW-Kunden, die nach einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale einem Vergleich mit VW zugestimmt haben. Sie bekommen, je nach Gebrauchtwert ihres Fahrzeuges, jeweils nur ein paar tausend Euro überwiesen, haben damit aber keine Klageberechtigung mehr. Möglicherweise ein Nachteil, so Sven Bode von MyRide, ein Unternehmen zur Durchsetzung von Ansprüchen unter anderem in der Dieselaffäre.
Der Vergleichsschluss der in dem Verfahren der Musterfeststellungsklage mit der Verbraucherzentrale Bundesverband geschlossen wurde, kann für den Einzelnen mal vorteilhaft gewesen sein. In der Summe gehen wir aber davon aus, dass die Kläger, die sich dem Vergleich angeschlossen haben, in Summe schlechter gestellt sind, als wenn sie jetzt weiter geklagt hätten.
Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sieht diejenigen, die beim Vergleich mit VW mit dabei sind, allerdings nicht in jedem Fall schlechter gestellt als diejenigen, die jetzt noch klagen.
Ich würde auch nicht sagen, dass diejenigen, die den Vergleich geschlossen haben, viele sind ja happy mit ihrem Auto, wenn man mit ihnen spricht und wenn sie ehrlich ihre Meinung sagen, die wollen das ja im Prinzip auch gar nicht zurückgeben und bekommen eben einen finanziellen Ausgleich für das, was sie eben hinnehmen mussten.
Herbert Gilbert aus Bad Kreuznach bekommt nun allerdings den Kaufpreis abzüglich Nutzung zurück.
Sehr erleichtert, also erleichtert kann man im Grunde gar nicht sein. Nach so einem langen Verfahren und auch ein Verfahren, was doch einige Nerven gekostet hat, da ist man froh, wenn man dann endlich durchs Ziel gehen kann. Keine Frage.
Die letzte Einschätzung im Bericht von Thomas Wagner. Nach 19.05 Uhr gibt es zu diesem Thema auch einen Kommentar im Deutschlandfunk. Die Menge der Konjunkturpakete, die Ideen dafür, die derzeit zirkulieren, werden allmählich unübersichtlich. Am Mittwoch wird es einen nächsten Aufschlag aus Brüssel geben. Für die Berliner Politik ist die Deadline Anfang des nächsten Monats. Die jüngste Idee stammt von der Bundesumweltministerin, die aus der Bewältigung der Corona-Krise Impulse für einen neuen sozial-ökologischen Kurs ziehen will. Theo Gers berichtet.
Beim für Anfang Juni angekündigten Konjunkturprogramm, das die deutsche Wirtschaft aus der Corona-bedingten Rezession herausführen soll, werden jetzt die Pflöcke eingerammt. Auftakt am Vormittag Svenja Schulze.
Die Maßnahmen müssen Beschäftigung, Innovation und Klimaschutz dienen. Sie sollen so gestaltet werden, dass sich unsere Wirtschaft eben nicht nur erholen kann, sondern dass sie klimafreundlicher, ressourceneffizienter, nachhaltiger aus der Krise herauskommt.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier will dagegen schon vor dem eigentlichen Konjunkturprogramm vor allem dem Mittelstand helfen. Er plant Überbrückungshilfen für Firmen bis 250 Mitarbeiter, die besonders vom Corona-bedingten Stillstand betroffen sind. Sie sollen für die Monate Juni bis Dezember monatlich eine Liquiditätshilfe von bis zu 50.000 Euro bekommen, um so ihre Existenz zu sichern. Dieses Programm würde den Bund 25 Milliarden Euro kosten. Die Bundesumweltministerin will mit ihrem grünen Umbauprogramm unter anderem die Mobilitätswende vorantreiben, indem etwa die Umstellung von Autoflotten auf Elektroantrieb gefördert würde, etwa bei Pflegediensten.
Das kommt dann nicht nur der Modernisierung der Autoindustrie zugute, sondern eben auch ganz gezielt denjenigen, die in dieser Pandemie wirklich Großes geleistet haben.
Zudem ließe sich hier bei der Mobilitätswende auch Geld sparen, indem herkömmliche Benzin- und Dieselantriebe bewusst nicht gefördert würden.
Ich halte eine simple Abwrackprämie, wie es sie schon mal gab, nicht für zielführend.
In dieser Krise müsse man ganz anders vorgehen als etwa von der Autoindustrie gefordert. Schulze will zudem mehr Geld für den Austausch alter Heizungen und den massiven Ausbau der Solar- und Windenergie ausgeben. Familien sollen einen Kinderbonus erhalten, 500 Euro Zuschlag auf das Kindergeld pro Kind und Jahr in diesem und im kommenden Jahr. Ferner will Schulze einen Schutzschirm für Kommunen aufziehen, damit diese den kommunalen Klimaschutz vorantreiben können, etwa durch die Sanierung öffentlicher Gebäude oder den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Überschuldete Kommunen sollen zudem von ihren Altschulden befreit werden. Davon allerdings halten die Koalitionspartner CDU und CSU nichts, wie Fraktionschef Ralf Brinkhaus am Morgen in der ARD noch einmal klar macht.
Das ist eine Sache, da profitieren einige von, aber viele profitieren da nicht von. Aber ganz wichtig für uns ist, Kommunen müssen investitionsfähig bleiben.
Heißt übersetzt, bei der Übernahme von Altschulden macht die Union nicht mit, aber geholfen würde den Kommunen dennoch, zum Beispiel bei der Digitalisierung der Verwaltung oder der Modernisierung von Kitas und Schulen.
Und da gibt es viele, viele andere Ansatzpunkte und da ist meine Fantasie einfach größer als die von Olaf Scholz.
Brinkhaus hatte am Wochenende eine Höchstgrenze für neue Schulden gefordert. Bevor über Konjunkturhilfen gesprochen werde, brauche es einen Kassensturz und eine Antwort auf die Frage, welche Verschuldung nehme die Koalition in Kauf. Solche Sorgen haben Umweltministerin Schulze und die von ihr beauftragten Wissenschaftler nicht. Ihr sozial-ökologisches Konjunkturprogramm würde rund 100 Milliarden Euro kosten und komplett über neue Schulden finanziert.
Der Bericht von Theo Gers. Deutschland lockert die harte Phase des Corona-Infektionsschutzes. Zuweilen, wie in Thüringen, wird nicht nur gelockert, sondern Infektionsschutz vollends ja nicht auf Null gestellt, aber dem Grad der Einsicht jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen anheimgestellt, was nicht ohne Kontroversen bleibt. In jedem Fall aber ist die harte Phase der Corona-Abwehr erstmal vorbei und das führt in den Chefetagen der Unternehmen dazu, dass wieder mit mehr Zuversicht auf die Geschäftsentwicklung geguckt wird. Das belegt der jüngste IFO-Index. Mischa Erhardt dazu.
Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels. So wertet das IFO-Institut seinen Geschäftsklima-Index, der sich im Mai von seinem historischen Tief wieder etwas erholt hat.
Naja, die gute Laune hängt mit dem starken Rückgang im Vorfeld zusammen,
meint Aktienstratege Joachim Schallmeier von der DK Bank.
Man darf da jetzt nicht in Jubelschreie ausbrechen, nur weil wir eine deutliche Erholung im IFO-Index gesehen haben. Wir erholen uns hier von extremst niedrigsten Werten und das Ganze drückt eben damit nur einen vorsichtigen und ersten zaghaften Optimismus aus. Mehr ist das nicht.
Immerhin erzeugen also die Lockerungen nach den Corona-Einschränkungen mittlerweile einen Hoffnungsschimmer bei den Unternehmen. Vor allem die Erwartungen für die Geschäfte in den kommenden 6 Monaten haben sich verbessert. Bei den einzelnen Branchen zeigt sich insbesondere der Einzelhandel wieder optimistischer. Denn die Geschäfte durften unter Auflagen mit als erste nach dem Lockdown wieder öffnen. Anders allerdings sieht es für Industrieunternehmen aus.
Die können dann zwar irgendwann wieder produzieren, doch da ist die Frage, ob auch die Nachfrage dann eben Schritt hält. Und die ersten Beispiele, gerade auch aus dem Automobilbereich, zeigen, dass selbst wenn dann Produktion wieder möglich ist, es einfach an der Nachfrage hapert. Das heißt, das Ganze wird einfach ein Prozess werden, der sich über die nächsten Monate hinweg dann erst nach und nach einspielen muss.
Wie stark die Wirtschaft durch die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung getroffen ist, haben heute auch die genaueren Daten der Statistiker zum Bruttoinlandsprodukt hierzulande gezeigt. Um 2,2% ist die Wirtschaft in den ersten 3 Monaten des Jahres geschrumpft, bestätigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden erste Schätzungen. Vor allem die Konsumausgaben sind eingebrochen, aber auch Exporte und Investitionen sind stark zurückgegangen. Leicht steigende Tätigkeiten in der Baubranche trotz Krise und Konsumausgaben des Staates haben einen stärkeren Absturz verhindert. Allerdings wird der eigentliche Einbruch erst mit den Wirtschaftszahlen zum 2. Quartal sichtbar werden. Ökonomen wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnen nach der Krise nur mit einer langsamen Erholung der Wirtschaft insgesamt.
Wir haben in Deutschland bis zu 10 Millionen Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April deutlich gestiegen. Wir erwarten am Jahresende fast 1 Million Arbeitslose mehr. Und die Menschen sind natürlich verunsichert und halten sich beim Kauf langlebiger Konsumgüter wie Autos natürlich zurück. Ein weiteres Argument gegen eine schnelle wirtschaftliche Erholung ist, dass sich viele Unternehmen ja verschulden müssen. Aber das heißt auch, sie werden sparen, sie werden sich zurückhalten beim Einstellen, sie werden sich zurückhalten beim Investieren. Und das ist ein zweiter Grund, warum es nur sehr moderat nach oben gehen sollte.
Schon deshalb zeigt der gestiegene IFO-Index eben nicht viel mehr als ein Licht am Ende eines mutmaßlich doch längeren Tunnels.
Mischa Erhardt war das. Moderate Zuversicht also in der Wirtschaftswelt, nachdem die harte Corona-Phase ausläuft, vorerst zumindest. Parallel dazu soll Deutschland auch wieder mobiler werden. Zu den Erwartungen der Reisebranche gleich mehr. Zunächst die Bahn. Dieter Nürnberger über deren Pläne.
Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Die Bahn fährt ihr Angebot wieder hoch und am Pfingsten soll es bereits wieder doppelt so viele Sitzplätze auf nachgefragten ICE-Strecken innerhalb Deutschlands geben. Während der größten Einschränkungen gab es immer noch ein Grundangebot von rund 75% der Verbindungen, obwohl die Nachfrage seitens der Fahrgäste generell um 80-90% eingebrochen war. Die Züge waren aber deutlich kürzer. Dadurch könne nun auch der Betrieb wieder schneller hochgefahren werden. Ebenfalls ab Juni sollen auch wieder Deutschlands Nachbarländer per Schiene erreichbar sein, so Berthold Huber vom Vorstand Personenverkehr des bundeseigenen Konzerns. Vor allem wieder längere Züge und somit mehr Kapazität sollen ermöglichen, dass die Abstandsregeln besser gehandhabt werden können. Denn derzeit erreicht die Auslastung der Züge noch nicht den Normalwert. Der Fahrgast soll anhand der Auslastungsanzeige in der Bahn-Navigator-App von dieser Woche an deutlich besser erkennen können, wie ausgelastet getestet ein Zug ist. Gibt es bereits eine Auslastung von 50%, dann wird dies angezeigt und auch der elektronische Buchungsprozess gestoppt. Es werde aber auch weiterhin möglich sein, spontan zum Bahnhof zu fahren und zuzusteigen, auch wenn der Zug mehr als zur Hälfte ausgelastet ist. Das Management empfiehlt das Tragen von Masken, die es auch in den Fernzügen zu kaufen geben soll. Die Vorgabe, jeweils einen Platz zwischen den Kunden freizuhalten, wird es nicht geben. Somit könnten auch Familien zusammensitzen, so die Bahn. Zudem, das Risiko, sich durch die Klima- oder Belüftungsanlagen anzustecken, schätzt die Bahn als sehr gering ein. Vorstand Berthold Huber.
Es ist überhaupt kein einziger Fall bekannt, dass über eine Klimaanlage irgendetwas passiert wäre. Ganz im Gegenteil, wichtig ist, dass wir in unseren Zügen über die Klimaanlagen zu einem intensiven Luftaustausch kommen, also viel Frischluft zuführen, also alte Luft sozusagen aus dem Zug raustragen, Frischluft zuführen, sodass die Aerosole nicht lange in der Luft stehen können. Deswegen ist das Ansteckungsrisiko im Zug eher gering.
Ansonsten legt die Bahn künftig mehr Augenmerk auf Hygiene und Reinigung in den Zügen. Mehr Hygiene, bessere Informationsleistungen über die Auslastung der Züge und die Empfehlung, eine Maske zu tragen. So will die Bahn zur Normalität zurück.
Dieter Nürnberger, die Bahn will wieder mehr fahren und geht es nach den Wünschen der Reisebranche und der Fluggesellschaften, dann soll überhaupt wieder mehr gereist werden. Claudia van Laak zu den Erwartungen und Hoffnungen dort.
Die Luftverkehrs- und Reisewirtschaft wirbt um Vertrauen. Ein am Vormittag vorgestelltes umfassendes Paket von Maßnahmen soll dazu führen, dass Reisende sich wieder sicher fühlen und Geld für Flug- und Urlaubsreisen ausgeben. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow, sagte, die Flugzeugkabine sei der gesundheitlich sicherste Ort. Es gäbe keinen Beleg dafür, dass sich bislang jemand im Flugzeug mit dem Coronavirus infiziert hätte.
Wir haben an Bord unserer Flugzeuge Klimaanlagen, wie sie auch in Operationssälen von Krankenhäusern eingesetzt sind. Damit werden Viren und Bakterien und natürlich auch andere Stoffe aus der Luft herausgefiltert.
Die Airlines fahren ihr Angebot schrittweise wieder hoch. Ein Drittel des bisherigen Netzes werde ab Juni wieder angeboten, so von Randow. An den Flughäfen gelten verschärfte Hygieneregeln. Beim Check-in müssen Passagiere schriftlich bestätigen, gesund zu sein. Sie sollen möglichst zu Fuß das Flugzeug betreten. Nur vorher zugewiesene Sitzplätze dürfen genutzt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. An Bord gilt eine Maskenpflicht. All das wird dazu führen, dass Fliegen unbequemer wird und zeitaufwendiger. Die Luftverkehrswirtschaft rechnet in den nächsten Wochen mit Sonderangeboten. Längerfristig dürften die Preise steigen. Die Deutschen werden voraussichtlich ihren Sommerurlaub in ihrem eigenen Land verbringen. Auch hier sind Unsicherheit und fehlendes Vertrauen in das Gesundheitssystem anderer Urlaubsländer ausschlaggebend. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes, Dirk Inger, wirbt trotzdem um Urlaub in Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei.
Wir werden unverstellte Sicht haben auf Sehenswürdigkeiten. Es wird nicht überfüllt sein. Er spricht also manches dafür, dass das ein besonders schöner Urlaub in diesem Sommer werden kann.
Der Deutsche Reiseverband vertritt 11.000 Reisebüros und 2.300 mittelständische Reiseveranstalter. Eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen hat ergeben, 2/3 gehen davon aus, über kurz oder lang Insolvenz anmelden zu müssen.
Claudia van Laak war das. Die Reisebranche macht sich also Hoffnungen auf eine Nach-Corona-Phase, wie sie auch der Lufthansa-Konzern hegen dürfte, bei dem aber klar ist, dass er ohne staatliche Hilfe keine Zukunft hat. Für die Lufthansa ein Rettungspaket auszuhandeln, das war eine recht kontroverse Angelegenheit. Nun scheint aber die letzte wesentliche Hürde genommen. Die Frage an Brigitte Scholz ist ganz präzise. Das Rettungspaket steht.
Das Rettungspaket steht, ja, das hat die Lufthansa vor circa einer Dreiviertelstunde bestätigt. Der Lenkungsausschuss des Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe also diesem Stabilisierungspaket zugestimmt. Damit werden also insgesamt 9 Milliarden Euro für die Lufthansa locker gemacht. Und im Grunde genommen sieht dieses Paket ähnlich aus, wie schon vor einigen Tagen angekündigt. Der Staat beteiligt sich also direkt an der Lufthansa. Er erwirbt über eine Kapitalerhöhung 20% der Aktien zum sehr günstigen Ausgabekurs Kurs von 2,56 Euro, gibt dafür dann insgesamt 300 Millionen Euro aus. Und diesen Anteil kann er im Fall einer Übernahme auf 25% plus eine Aktie erhöhen. Hinzu kommt dann eine stille Einlage, die beträgt 4,7 Milliarden Euro. Die wird in den ersten beiden Jahren, also bis 2021, mit 4% verzinst. In den Folgejahren kann diese Verzinsung dann aber auf bis zu 9,5% bis 2027 ansteigen. Und wenn die stillen Einlagen vollständig zurückgezahlt sind, dann muss auch der Bund sein Aktienpaket bis Ende 2023 zum Marktpreis verkaufen. Und schließlich gibt es auch noch den KfW-Kredit, der war ja auch schon in der letzten Woche diskutiert worden. Da gibt es 3 Milliarden Euro für 3 Jahre. Zu welchen Konditionen, das ist allerdings noch nicht bekannt.
Durchaus mehrschichtige Angelegenheit ist das. Kontrovers wurde ja auch diskutiert, um welche Auflagen es geben soll. Welche sind das denn jetzt?
Ja, also die Lufthansa hat schon bestätigt, dass es Vergütungsbeschränkungen gibt. Diese Bestätigung kommt auch vom Wirtschafts- und Finanzministerium. Die gelten also für den Konzernvorstand, für die Vorstände der Konzerngesellschaften und das Management, also wahrscheinlich die unteren Ebenen. Es werden außerdem 2 Aufsichtsratsposten besetzt, allerdings nicht von Politikern. Da hatte man ja politische Einflussnahme zu stark befürchtet, sondern von unabhängigen Experten, wahrscheinlich aus der Wirtschaft. Und das hatte ja auch die Bundesumweltministerin heute Morgen nochmals bekräftigt. Auch der Klimaschutz soll eine Rolle spielen. Also die Erneuerung der Flotte, die soll wohl vorangetrieben werden.
Nun gibt es ja noch ein paar Zustimmungshürden, die dennoch ausstehen. Welche sind das?
Ja, da geht es zunächst einmal darum, dass die Lufthansa selbst, also der Vorstand, ja dem Ganzen zustimmen muss, das absegnen muss. Wenn der Vorstand das getan hat, gibt er das in den Aufsichtsrat. Der hat 48 Stunden Zeit, um die Verträge zu prüfen und zuzustimmen. Und dann muss noch eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden, weil dieser Einstieg des Staates geschieht ja über eine Kapitalerhöhung. Da müssen also die Aktionäre zustimmen. Und schließlich, das dürfte die größte Hürde sein, die EU-Kommission. Die hatte ja schon Forderungen aufgestellt, dass die Lufthansa gegebenenfalls Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben müsste.
Das weiß man aber noch nicht. Wie lange wird es dauern, bis die EU-Kommission sich äußert? Kurz zum Schluss.
Das kann noch einige Wochen dauern, also bis dann tatsächlich diese Entscheidung gefallen ist. Allerdings kann ich mir vorstellen, weil die Zeit drängt, wird auch die EU-Kommission das wohl schnell prüfen.
Danke an Brigitte Scholtes. Jüngster Stand der Lufthansa-Rettung war das. Weitergereicht an den Börsenberichterstatter heute, an Samir Ibrahim. Ja, spiegelt sich das im Kurs, im Lufthansa-Kurs?
Ja, Anleger begrüßen das ja, und zwar ganz offensichtlich nach den Unsicherheiten in der Vorwoche. Da hatten wir Kursverluste sehen können. Die Aktie heute im Aufwärtstrend, also 6,5% geht es darauf. Man vertraut an der Börse eben darauf, dass dieser Deal über die Bühne geht. Also sowohl die Lufthansa als auch natürlich die EU-Kommission keinen Widerstand leisten wird. Und für Aktionäre auch nicht ganz unwichtig, eben der Anteil von 20% für den Staat, also unterhalb der Schwelle, bei der eine Sperrminorität dann greift. Erst bei einer Übernahme, da kann es dann eben drüber gehen. Und das war ja eine der intensivsten Diskussionen rund um dieses Hilfspaket.
Deutschland verlässt die Phase der harten Corona-Restriktionen, der vergleichsweise harten. Anderswo in Europa waren die Schutzmaßnahmen ja viel strikter. Ökonomisch sorgt es für Erleichterung. Wir haben das gesehen am IFO-Index. Die Börse, Herr Ibrahim, tut aber schon seit längerem so, als könne die Corona-Krise den Kursen gar nichts anhaben. Und das läuft auch so weiter, oder?
Naja, die Börse handelt ja bekanntlich Zukunft. Da will man natürlich dabei sein, wenn die Wirtschaft langsam wieder Fahrt aufnimmt. Die Konjunkturpakete der Regierungen und auch die Maßnahmen der Notenbank, die helfen dann natürlich auch. Da kommt eine besser als erwartete Stimmung in der Wirtschaft selbst. Zusätzlich natürlich gelegen der DAX, also auf neuen Höhen, Sie haben recht, gewinnt heute 269 Punkte dazu. Das sind 2,5% umgerechnet. Damit steht der Kurzvorschluss bei 11.349 Punkten.
Bayer teilt mit, man sei bei den Vergleichsverhandlungen im US-Schadenersatzstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat vorangekommen. Reagiert die Aktie?
Ja, und zwar mit der Erleichterung der Anleger. Man hatte ja darauf gehofft und eine Einigung auch irgendwie erwartet. Aber die Unsicherheit bleibt ja immer ein bisschen. Die ist jetzt weg, das Plus 7,5%. Auch das hilft natürlich dem Gesamtmarkt.
Und VW, wie sah es da aus? Wir haben ja berichtet über das Urteil des BGH. Der klagende Dieselkäufer hat Recht bekommen.
Ja, die Überraschung wäre es gewesen, wenn er nicht recht bekommen hätte. Man hat nicht daran geglaubt, dass das Urteil der Vorinstanz gekippt wird. Die Aktie liegt gleich zu, der Weg jetzt für weitere Klagen frei. Aber den Nutzwert der Fahrzeuge, den kann VW ja abziehen. Das wiederum ist natürlich für Anleger des Unternehmens ein positiver Aspekt.
Blick noch auf einen auffälligen Nebenwert, schaffen Sie noch?
Ja, vielleicht auf den Neuzugang der Börse heute. Der Nürnberger Datenbankanbieter Exasol, der hat sich ein Herz gefasst, einen Börsengang durchgezogen mit Erfolg. Die Aktie bei ihrem Debüt in Frankfurt mit einem Plus von 35%. Datenbank, das passt natürlich in die Zeit mit Corona, zunehmende Digitalisierung und Homeoffice.
Dann haben wir Euro, Anleihen und Goldpreis.
Der Referenzkurs des Euro bei einem $0.0910, die Umlaufrendite minus 0,47% und der Goldpreis bei $1.727 je fallen wir uns am Nachmittag.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Doris Schäfer-Noske. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünsche ich.